den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
Aktuell entsteht der Podcast in Kooperation mit der Akademie der Wissenschaften in Hamburg.
Darüber hinaus danken wir Thomas Seck für die Mitarbeit bei dieser Folge.
Endlich war es soweit. Der Dorfplan vom 16. August 1924 hatte sich als belastbar erwiesen, Deutschland sich an die dort neu ausgehandelten Reparationsverpflichtungen gehalten und Franzosen und Belgier begannen daraufhin im Sommer 1925 vertragskonform, sich aus den von ihnen seit 1923 bzw. teilweise bereits seit 1921 besetzten Gebieten an Rhein und Ruhr zurückzuziehen. Die Bergedorfer Zeitung vom 21. Juli kommentierte es mit Genugtuung, aber nicht ohne den Besatzungsmächten noch ein paar böse Worte nachzurufen. Zum einen höhnte man, dass Paris die bislang in Deutschland gebundenen Truppen wohl äußerst dringend in Marokko benötigte, wo der Riffkrieg in ein für die französische Kolonialmacht sehr herausforderndes Stadium getreten war. Zum anderen ventilierte man die Idee, für entstandene Schäden in den besetzten Gebieten nun seinerseits Reparationen zu verlangen und diese mit den weiterhin ausstehenden deutschen Weltkriegsreparationen zu verrechnen. Es liest Rosa Loy.
Die Befreiung der Ruhr. Viele Deutsche sind in Zweifel darüber, ob die Räumung des Ruhrgebietes durch die französischen und belgischen Truppen nicht mindestens um einige Wochen, nämlich bis hart an den kritischen 16. August heran, verschoben worden wäre, wenn der neue französische Oberkommandierende in Marokko, General Nolin, nicht gerade die französischen Besatzungstruppen an der Ruhr für die geeignete Verstärkung der französischen Front in Nordafrika gehalten hätte. Es passt durchaus zu dem Charakter der Franzosen, dass sie aus der Not eine Tugend machen und das Zurückziehen ihrer Soldaten vor dem letzten Termin als ein Zeichen besonderer Friedfertigkeit und Verständigungsbereitschaft angesehen wissen möchten. Täglich enthalten die Zeitungen Meldungen, dass das französische oder belgische Militär aus dieser oder jener Stadt des Ruhrgebietes unter klingendem Spiele abgezogen sei. Die Bevölkerung hat dem Abzug der Truppen äußerlich ebenso wenig Teilnahme entgegengebracht wie ihren aufreizenden und überflüssigen Darbietungen in den Straßen und Plätzen des dicht bevölkerten Bergbau- und Industriereviers. Eine Zeit lang schien es, als wollten die Franzosen und Belgier wenigstens in den drei Ruhrhäfen Düsseldorf, Duisburg und Ruhrort noch länger bleiben. Diese drei Städte sind allerdings nicht gleichzeitig mit dem übrigen Ruhrgebiet besetzt worden. Nach Dortmund, Bochum und Essen zog das französische und belgische Militär im zweiten Drittel des Januar 1923. Düsseldorf, Duisburg und Ruhrort sind bereits seit dem 7. März 1921 besetzt. Gegen die militärische Besetzung des eigentlichen Ruhrreviers hat England verschiedentlich Protest erhoben. Die Besetzung der drei Rheinhäfen ist damals auf der ersten Londoner Reparationskonferenz im ausdrücklichen Einvernehmen des damaligen britischen Ministerpräsidenten Lloyd George durchgeführt worden. Sein Partner und Kollege auf französischer Seite war damals als Ministerpräsident der heutige französische Außenminister im Kabinett Pain-Lévé-Herr-Briand. Dieser Letztgenannte wird auch wohl der Vater des Gedankens gewesen sein, dass die belgischen und französischen Truppen die drei Rheinhäfen nur im ausdrücklichen Einvernehmen mit der britischen und italienischen Regierung räumen dürften. Dieser Anfall von diplomatischer Korrektheit kann nicht darüber täuschen, dass Briand die Notwendigkeit des vorherigen Einverständnisses mit England und Italien nur darum betonte, weil er darin ein letztes Mittel erblickte, die Räumung der drei Häfen wenigstens noch um einige Wochen oder Monate hinauszuschieben. Man würde den Deutschen an der Ruhr Unrecht tun, wenn man behaupten würde, dass ihre äußere Gelassenheit ein Zeichen innerer Teilnahmslosigkeit sei. Vielmehr sind alle Bewohner des Ruhrgebietes so fest von der Rechtswidrigkeit der Besetzung und von der Selbstverständlichkeit der endlichen Räumung überzeugt, dass sie den abziehenden Peinigern unter keinen Umständen das Schauspiel des Zornes oder der Genugtuung geben wollen. In wenigen Wochen wird es heißen, Bochum, Essen, Gelsenkirchen, Düsseldorf, Duisburg und Ruhrort sind geräumt. Und wie steht es jetzt mit Köln? fünf Monate nachdem die Alliierten auf der Londoner Reparationskonferenz im vorigen Jahre die Aufhebung alten Unrechts zugesagt haben, sind sie zur Verhängung neuen Unrechts geschritten. Es sollte eigentlich selbstverständlich sein, dass die Regierung des Deutschen Reiches nicht eher irgendeine neue Bindung an der Westgrenze übernimmt, als bis der Kölner Abschnitt geräumt und für die spätere termingemäße Räumung der Mittel- und Südzone eine unwiderrufliche Zusicherung gegeben worden ist. Schon während der Ruhrbesetzung wurde in Deutschland angeregt, die Regierung möchte eine eingehende Verlust- und Schadenrechnung aufmachen, die bei der ersten Gelegenheit den Franzosen und Belgiern zu präsentieren wäre. Die Alliierten haben bisher alle deutschen Abtretungen und Leistungen weit unter ihrem wirklichen Wert veranschlagt. Da der Reparationskommission die Bewertung der deutschen Leistungen zusteht, haben wir gegen die lächerlich geringen Summen, zu denen man beispielsweise die deutsche Handelsflotte in Anschlag brachte, lediglich einen papiernen Prozess erheben können. Jetzt ist die Gelegenheit gegeben, dass wir den uns entstandenen Schaden hundertprozentig anmelden und eine entsprechende Gutschrift auf das Reparationskonto zulasten des französischen und belgischen Anteils verlangen. Da England die Ruhrbesetzung nie als vertragmäßig anerkannt hat, wird es keinen Widerspruch dagegen erheben können, wenn wir bei den Okkupationsmächten Schadenersatz beanspruchen. Gewiss hat Deutschland keinen Anlass, durch schikanöse Forderungen eine sich anbahnende Versöhnung mit Frankreich und Belgien zu erschweren. Nach allen Erfahrungen jedoch, die wir bisher mit unseren beiden westlichen Nachbarn gemacht haben, steht fest, dass man uns großmütigen Verzicht lediglich als Schwäche auslegt. Briand soll geäußert haben, es läge ihm an der Aufrechterhaltung der Besetzung Düsseldorfs, Duisburgs und Ruhrorts nichts, da ja dort künftig die Möglichkeit neuer Sanktionen versperrt sei. Umso wichtiger ist es, dass man die als Sanktion verkleidete Gewalttat vom 10. Januar 1923 als einen Akt der Freiheitsberaubung und der Sachbeschädigung brandmarkt, für welchen der Täter aufzukommen hat.
Das war's vom schrittweisen Ende der Ruhrbesetzung. Wir sind Schritt für Schritt dabei, dank der Akademie der Wissenschaften Hamburg, der Landeszentrale für politische Bildung Hamburg und der Zeitstiftung Bucerius. Bis morgen.
Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.